ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und habe das Gefühl, diese Sache mit dem Volksentscheid zum Klima, die ist ja schon wieder lange her. Dabei haben wir vor gerade einmal einem Monat abgestimmt. Und die Arbeit geht ja jetzt erst richtig los, weil Hamburg tatsächlich bis 2040 klimaneutral sein muss. Die ersten, die jetzt mit konkreten Vorschlägen kommen, das sind die Grünen. Wärmepumpen zum Mieten sind da zum Beispiel im Angebot. Schauen wir uns gleich näher an. Außerdem schalten wir ins Rathaus, wo die AfD die anderen Parteien heute sehr dafür kritisiert hat, dass es nach dem Brandanschlag auf das Auto eines AfD-Politikers so wenige Reaktionen gab.
Ich frage den Bürgermeister, wo ist Ihr Beistand gewesen? Wo ist Ihre Empörung gegen politische Gewalt?
Das war AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann. Ja, und außerdem sprechen wir über dramatische Aufnahmen. Entstanden sind sie während der mutmaßlichen Entführung der beiden Blockkinder. Heute wurden sie im Gerichtssaal 237 am Hamburger Landgericht vorgespielt. Jede Menge los in der Stadt. Wir haben Mittwoch, den 12. November. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Es muss ziemlich heftig gewesen sein, was heute beim Prozess gegen die Hamburger Unternehmerin Christina Block und weitere Angeklagte zu hören war. Denn danach gab es erstmal eine Pause. Zu hören waren erstmals Audioaufnahmen, die während der mutmaßlichen Entführung der beiden Blockkinder entstanden sind. Aufgenommen wurden sie von einer Art Notfallgerät, das die Kinder dabei hatten. Elke Spanner war dabei, unsere Gerichtsreporterin, als das abgespielt wurde. Elke, was war da zu hören?
Also es war auf jeden Fall eine sehr aufgewühlte, sehr aufgeregte Situation zu hören. Es war jetzt im Wortlaut nicht so viel zu verstehen. Die Akustik war nicht ganz so toll, aber man hatte irgendwie das Gefühl, da doch sehr unmittelbar dran zu sein. Und ich muss sagen, das war was, was auch wirklich mich auch und auch alle anderen, glaube ich, ziemlich mitgenommen hat. Das war sehr berührend, ne? Weil man ja schon sehr viel gehört hat über die Entführungsnacht, auch viel gelesen darüber. Aber so unmittelbar selber da dran wie heute, ja, war man eigentlich noch nicht. Und man hat eben gehört, dass da Kinder gerufen haben, haben sie auch gewehrt. Einmal war zu hören, wie ein Kind rief No. Dann war eine Männerstimme zu hören, der sagte, du kommst zu Mama. Später hat man lange immer Schritte gehört. Es war ja so, dass die Kinder von den Entführern dann erst im Auto mitgenommen wurden. Dann mussten sie zu Fuß durch einen Wald laufen, über die grüne Grenze hinweg nach Deutschland. Und es gab dann halt auch mal wieder Sequenzen, wo man eigentlich nur Schritte gehört hat. Dann hat man lautes Atmen gehört. Dann klang es irgendwann so ein Kind, als wenn es was sagen wollte, aber nicht sagen konnte. Also so, als wenn ihm der Mund zugehalten wurde oder das Kind geknebelt war. Es ist natürlich so, dass man dadurch, dass man diese ganze Geschichte im Kopf hat, in die Geräusche natürlich auch Bilder so mit reinlegt selber, ne? Also man musste sich selber das übersetzen, das, was da zu hören war, welche Situation das vielleicht gerade gewesen sein kann, die man eben aus den Schilderungen kennt. Aber das zusammen, muss ich sagen, war, ja, es war erschütternd.
Wie waren dann die Reaktionen im Gerichtssaal?
Na, da war schon auch wirklich eine große Erschütterung zu spüren, muss man sagen. Es waren alle sehr ruhig. Und Christina Block, die Mutter der Kinder, die saß da zeitweise fast wie erstarrt auf ihrer Anklagebank, hat immer nur nach unten vor sich geblickt auf den Tisch. Dann hat zwischendrin ihr Anwalt sie mal angesprochen, wollte ihr was sagen. Aber da hat sie gar nicht drauf reagiert, weil sie einfach nur immer so nach unten geguckt hat, sichtlich wirklich sehr betroffen. Und danach hat sie dann auch so die Hände vors Gesicht gehalten und sicherlich auch geweint. Und ihr Anwalt hat danach auch gesagt, dass sie sehr erschüttert war, das so zu hören, weil sie natürlich auch sehr unmittelbar da dran war. Und es geht immerhin um ihre eigenen Kinder.
Welche Rolle könnten diese Aufnahmen jetzt noch im Prozess spielen? Was könnten sie beweisen, belegen oder eben auch nicht?
Das ist natürlich jetzt die Beurteilung, die das Gericht da vornehmen muss. Letztendlich glaube ich, dass der Beweiswert jetzt nicht so groß war in dem Sinne, dass jetzt Neues zutage gebracht wurde. Man muss sich dazu in Erinnerung rufen, einer der Angeklagten war ja dabei bei der Entführung, dieser Israeli, der hat das auch alles gestanden und er hat auch relativ detailliert beschrieben, wie das alles abgelaufen ist. Und er hat dann sich heute nach diesen Aufnahmen auch mal kurz nochmal zu Wort gemeldet und hat gesagt, er habe seine eigene Stimme da auch mal erkannt und hat im Grunde nochmal seine Version darin bestätigt gefühlt. Von daher würde ich sagen, nicht viel Neuigkeitswert, aber es hat einfach die Dramatik dieser Situation und das, was den Kindern dazu gemutet worden ist, einfach wirklich nochmal sehr sinnlich erleben lassen.
Und das könnte natürlich auch den weiteren Verlauf möglicherweise beeinflussen. Du hattest ja gestern schon erzählt, wo wir gerade auch über Christina Block sprechen. Die Richterin hatte Christina Block mit einem Haftbefehl gedroht, weil sie versucht haben soll, Zeugen zu beeinflussen. War das heute noch Thema?
Nein, das war gar kein Thema mehr. Das war gestern ja kurz vor Schluss des Prozesses zur Überraschung aller. Also alle dachten, jetzt ist ja Feierabend und dann kam das plötzlich noch. Das war gar kein Thema mehr. Also heute ging es wirklich nur um die Befindlichkeiten dann der Kinder. Es war auch so, am Nachmittag hat dann noch eine Kinderpsychologin, die Kinder begutachten soll, noch auch ein paar Fragen an Christina Block gestellt. Da ging es auch nochmal um die Verfassung, die psychische Stabilität der Kinder. Das war das Thema und ja, es ging heute einfach um die Kinder und nicht um die Angeklagten so direkt.
Vielen Dank, Elke, dass du uns diese Eindrücke geschildert hast. Heute waren ja erstmals diese Aufnahmen zu hören. Aber der Blockprozess geht ja noch weiter. Und zwar, wie wir seit gestern wissen, noch mindestens bis Juni. Wenn es um die AfD geht, gibt es regelmäßig jede Menge Empörung. In diesem Fall hat die AfD selbst aber Empörung vermisst. Vor 10 Tagen wurde in Othmarschen das Auto des AfD-Spitzenpolitikers Bernd Baumann angezündet. Eine linksextreme Gruppe hat sich zu dem Brandanschlag bekannt. Ja, und danach haben die meisten Politikerinnen und Politiker der anderen Parteien geschwiegen. Das hat die AfD ihnen jedenfalls heute während der Debatte in der Bürgerschaft vorgeworfen. Reinhard Postelt hat die Diskussion in unserem Rathausstudio verfolgt. Reinhard, was genau hat die AfD denn vermisst?
Zweierlei. Einmal Beistand für den betroffenen parlamentarischen Geschäftsführer Bernd Baumann, der übrigens nicht zum ersten Mal Zielscheibe von Attacken war. Und zum Zweiten eine Distanzierung von linksextremem Terror in Hamburg, wie die AfD das nannte. Ja, die Gewalt von links werde vom Senat bewusst verharmlost, sagte Hamburgs AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann. Und das führe eben zu solchen Brandanschlägen. Aber vor allem vermisst Dirk Nockemann eine öffentliche Verurteilung der Tat durch Peter Tschentscher. Wo sei die Empörung gegen politische Gewalt? Fragte Nockemann.
So einen Bürgermeister, der diesen politischen Anstand nicht leisten kann und diese Gewalt nicht verurteilt, so etwas braucht kein Mensch. Ein Bürgermeister, der, wenn Führung gefordert ist, sich in die Büsche schlägt, das ist eigentlich für eine Stadt wie Hamburg untragbar.
Nun war Tschentscher allerdings heute bei der Bürgerschaftssitzung gar nicht dabei. Aber die AfD, sie schickte gleich 7 Redner ans Pult, das habe ich noch nie erlebt. Und einige sprachen sogar mehrfach wie Benjamin Mennerich. Er gilt innerhalb der Hamburger AfD als sehr, sehr, sehr rechts und listete aber Angriffe auf seine Person in den letzten 10 Jahren auf.
Seitdem wurde ich regelmäßig beleidigt, als Faschist oder Schlimmeres verleumdet, bespuckt, mit Eiern beworfen. Meine Autoreifen wurden zerstochen, meine Hauswände mit Parolen beschmiert, meine Fensterscheiben wurden mit faustgroßen Steinen eingeschmissen, von denen einer nur knapp meinen Kopf verfehlte.
Ich habe mal bei Hamburgs Polizei nachgefragt und die hat mir erklärt, letztes Jahr habe es 43 politisch motivierte Straftaten gegen AfD-Politiker gegeben, aber auch 33 gegen Sozialdemokraten und je 19 gegen Grüne und Christdemokraten.
Alles zu verurteilen sicherlich. Wie haben die anderen Fraktionen denn jetzt auf den Vorwurf reagiert, den Vorwurf der AfD, dass sie eben geschwiegen hätten?
Ja, tatsächlich sehr schroff. Vor allem die SPD. Hier sprach Isabel Werthes-Schütter und mit recht kurzen Worten verurteilte sie politische Gewalt, ging dann aber im Rest der Rede zum Gegenangriff über.
Schließlich sind es Rechtsextremisten in der AfD, die unsere Demokratie verachten, die Feinde unserer freiheitlichen Gesellschaft sind.
Die AfD bereite den Boden für Hass. Nur von den Rechtsextremen gehe die Gefahr für unsere Demokratie aus. Dann kam die Grüne Lena Zarx, sie war zwar weniger schroff, sagte aber, ja, gegen den Brandanschlag gehe ja eine funktionierende Strafverfolgung des Staatsschutzes an. Das sei auch jetzt passiert. Dann sagte sie, was die AfD aber nicht erwarten könne, sei Mitgefühl, denn sie nutze die parlamentarische Bühne im Rathaus für Stimmungsmache.
Klingt alles sehr unversöhnlich. Ist das denn insgesamt auch so gewesen in dieser Diskussion, unversöhnlich und polarisiert, oder sind da vielleicht einige doch einen Schritt auf die Gegenseite zugegangen?
Ja, sie war wirklich überwiegend unversöhnlich. Doch dann kam ein Redebeitrag, der sich wirklich von der Aufgeregtheit mal abhob. Es war der frühere Senator Dietrich Wersig und der CDU-Politiker verurteilte in fast staatsmännischem Ton alle Gewalt, auch die gegen die AfD.
Für uns als CDU ist klar, wer politische Gewalt billigt oder legitimiert, nimmt in Kauf, dass sich die Gewaltspirale weiterdreht und es am Ende jede und jeden von uns treffen kann. Wir haben Mitgefühl für die Opfer. Mögen sie politisch noch so weit von uns entfernt sein.
Aber es war dann doch der einzig sehr ruhige, sehr staatsmännische Beitrag. Und insgesamt sind AfD-Redner, 7 waren es an der Zahl, 10 bis 12 Mal ans Mikrofon gegangen.
Also eine aufgeheizte Debatte darum, dass Empörung ausgeblieben sein soll nach dem Brandanschlag auf das Auto von Bernd Baumann. Vielen Dank, Reinhard, dass du uns das geschildert hast. Am 12. Oktober, also vor genau einem Monat, da hat eine Mehrheit beim Volksentscheid dafür gestimmt, Hamburg soll richtig Gas geben und schon bis 2040 klimaneutral werden. Ja, und nun? Nun müssen alle in der Politik, die dagegen, aber auch alle, die dafür waren, damit irgendwie klarkommen. Und der rot-grüne Senat muss es umsetzen. Und als erstes aus der Deckung kommen jetzt die Grünen. Genau gesagt, die Grünen-Spitze mit einem Antrag für den Parteitag in der kommenden Woche. Den hat Oliver Wuttke genau analysiert. Oliver, das klingt ja teilweise sehr lyrisch. Willkommensinitiative für E-Mobilität. Ja. Finde ich persönlich sehr hübsch. Aber stecken ja auch ganz konkrete Ideen drin in diesem Leitantrag. Was sind da so die wichtigsten Punkte?
Ja, das klingt niedlich mit dieser Willkommensinitiative. In Wahrheit geht es darum, man muss den Menschen natürlich auch ein bisschen den roten Teppich ausrollen, wenn man möchte, dass sie mitmachen und auch wissen, wie es geht. Da sind bei der Willkommensinitiative im Verkehrsbereich durchaus auch konkrete Punkte dabei. 10.000 Ladepunkte für E-Autos bis 2030, weiter Gratisparken für E-Autos oder auch es einfacher und attraktiver zu machen, dass man Photovoltaikanlagen beim Eigenheim auf dem Dach hat und damit eben sein Auto füttern kann. Das ist ein bisschen kompliziert bisher, das soll leichter gemacht werden und dafür brauchen Menschen natürlich Beratung. Die müssen ja wissen, wie es geht. Da gibt es auch andere Punkte. Manches soll einfach nur beschleunigt werden, was wir schon kennen. Also Fernwärmenetz soll ausgebaut werden, etwas schneller als geplant. Der öffentliche Nahverkehr soll ausgebaut werden. Aber auch ein Vorschlag, der für mich komplett neu ist, ein Wärmepumpen-Contracting. Und dahinter steht die Idee, dass es eine städtische Firma geben soll, die Eigenheimbesitzern eine Wärmepumpe einbaut und dann auch betreibt. Und die können die dann sozusagen mieten. Das spart also die hohen Investitionen, die man hat, wenn man so ein Ding erstmal selber anschaffen muss. All solche Dinge, die es den Menschen leicht machen, das ist der eine Ansatz. Und die Prämisse vom Ganzen, die große Überschrift ist, Klimaschutz muss für alle am Ende bezahlbar und sozial verträglich sein. Das zieht sich so ein bisschen durch diesen Antrag durch.
Das hört sich erstmal gut an und stellenweise sind da ja auch smarte Ideen dabei. Aber die Grünen sind ja auch so ein bisschen interessant bei dieser Frage, möchte ich mal sagen, weil sie sich ja zwar für den Volksentscheid stark gemacht haben und jetzt auch in diesem Antrag das weiter vorantreiben. Aber die Bürgerschaftsfraktion, die war ja eben nicht so richtig dabei.
Ja, das eine ist eben Partei, das andere ist Regierungsfraktion. Da hat man einen Koalitionspartner und einen Vertrag mit dem geschlossen. Und das war tatsächlich ein ziemlicher Spagat bei den Grünen, dass die immer gesagt haben, wir sind ja nicht gegen den Klimaschutz. Nur Senatslinie war vor dem Volksentscheid, wir schaffen das bis 2045. Da gab es auch einen ausgearbeiteten Plan. 5 Jahre früher wird richtig anstrengend, wird auch richtig teuer im Zweifelsfall. Deshalb haben sie sich jetzt nicht in voller Wucht gegen die Senatslinie gestellt. Aber die Partei ist da eigentlich mit sich im Reinen, hatte ich so bei den letzten Parteitagen immer das Gefühl. Da gab es keinen Streit über den Klimaschutz, sondern eigentlich eher die Frage, wie laut vertritt man die eine oder die andere Position. Als Regierungsmitglied kann man eben nicht sagen, der Senat liegt völlig falsch.
Okay, aber jetzt sind sich die Grünen wieder grün untereinander. Du hast den Koalitionspartner schon angesprochen. Der Leitantrag liest sich so, die Grünen machen Druck. Aber wie reagiert dann die SPD? Bürgermeister Peter Tschentscher scheint es ja nicht so eilig zu haben.
Ja, der muss es natürlich auch eilig haben, denn das Klimaschutzgesetz ist jetzt per Volksentscheid beschlossen. Das gilt auch für den Bürgermeister und das weiß auch die Sozialdemokratie in Hamburg. Im Detail wird man sicherlich über vieles nochmal reden müssen. Da hat es ja bei den Koalitionsverhandlungen zum Beispiel ein bisschen geknirscht beim Thema Radwegeausbau. Da wird man noch mal gucken müssen, ob in allen Details das Parteiprogramm der Grünen, was da jetzt beschlossen werden soll, 1:1 umgesetzt werden kann oder ob es auch andere sozialdemokratische Akzente gibt. Denn auch die SPD muss sich auf dieses Gesetz neu einstellen und neue Pläne machen. Das ist am Ende eine Kompromissfindung, die da stattfinden muss. Und die Grünen schlagen jetzt als erste Mal den Pflock ein und sagen, so könnten wir uns das vorstellen.
Auf jeden Fall jede Menge Gesprächsstoff noch für den Podcast. Vielen Dank, Oliver.
Jo.
Sind die U-Bahnsteige in Hamburg sicher genug oder könnte man sie vielleicht sicherer machen? Diese Fragen beschäftigen uns seit einem schlimmen Unfall gestern Abend. In der U-Bahn-Station Gänsemarkt ist eine 85 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ob sich solche Unfälle vielleicht durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen verhindern ließen, dazu recherchiert Elias Bartel. Elias, ehe wir dazu kommen, müssen wir noch mal darüber sprechen, was genau ist da passiert in der U-Bahn-Station Gänsemarkt.
Ja, da war eine ältere Dame, eine 85-jährige Frau, die ist da mit ihrem Ehemann und einer Bekannten am Gänsemarkt aus der Bahn gestiegen. Ihr kennt das ja, das ist da am Bahnsteig teilweise ziemlich eng und die beiden älteren Herrschaften standen da am Ende vom Bahnsteig recht weit hinten, beide mit ihren Rollatoren, und die ältere Frau ist dann ins Stolpern geraten und mit ihrem Kopf erst gegen die Bahn gestürzt und dann ins Gleisbett. Und dabei hat sie sich dann so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle dann gestorben ist.
Und ihr Mann musste das alles mit ansehen, also wirklich eine dramatische, eine schlimme Geschichte. Jetzt gibt es nach dem Unfall eine Diskussion um die Sicherheit auf Bahnsteigen. Lass uns mal konkret auf die U-Bahn-Station Gänsemarkt schauen. Wie ist da die Situation?
Ja, also am Gänsemarkt gibt es einige Stellen, die sind da so ein bisschen enger. Da sind so große Schaukästen und auch, wo die Sitzbänke sind. Aber Christoph Kreinbaum von der Hochbahn sagt, der Bahnsteig, der ist auf jeden Fall nach den Maßgaben auf jeden Fall breit genug. Es ist auch rein baulich, weil das eine historische Bahnstation ist, gar nicht möglich, da zum Beispiel jetzt einen großen Zaun oder eine Plexiglaswand einzuziehen, weil die viel zu viel Platz wegnehmen würde.
Okay, also historische Bahnsteige gibt es ja in Hamburg ziemlich viele. Da ist das offensichtlich schwierig. Aber du hast das Thema Plexiglasscheibe schon angesprochen. Es gibt ja so die Möglichkeit, für mehr Sicherheit zu sorgen, indem man einen kompletten Bahnsteig mit einer Plexiglasscheibe vom Zug abtrennt. Vielleicht haben das einige schon mal gesehen in anderen Städten. In dieser Plexiglasscheibe öffnen sich dann ja so Türen, die genau gegenüber der Türen sind von der einfahrenden Bahn. Und dann geht man da quasi durch und hat gar nicht die Möglichkeit, sozusagen vom Bahnsteig herunter ins Gleisbett zu stürzen. Könnte diese Lösung, wie ich sie jetzt beschrieben habe, auch eine Lösung für Hamburg sein?
Ja, das habe ich einen Sicherheitsexperten auch gefragt und der sagt, jein. Also, es ist etwas komplizierter. Grundsätzlich sagen die Sicherheitsexperten, dass eine solch physische Maßnahme wie jetzt ein Zaun oder eine Plexiglasscheibe immer einer optischen Sicherheitsvorkehrung wie jetzt so einem Sicherheitsleitstreifen, der nur auf den Boden gemalt ist, vorzuziehen ist. Aber in Hamburg haben wir ja die Problematik, dass wir verschiedene U-Bahn-Typen haben, die sind unterschiedlich lang und da sind die Türen auch an unterschiedlichen Stellen. Und wir haben so viele verschiedene historische U-Bahnhöfe, dass es gar nicht möglich ist, dass es da ein einheitliches System für die jetzt bestehenden U-Bahnhöfe und U-Bahnen gibt. Deswegen ist es wirklich kompliziert. Bei der U5, die jetzt gebaut wird, wiederum, sollen die Züge ja automatisiert sein. Da sieht das Ganze etwas einfacher aus, weil die Züge immer an derselben Stelle halten und auch die Zugtüren an derselben Stelle sind. Und da sollen an den Haltestellen auch tatsächlich solche Plexiglaswände mit den auffahrbaren Türen, wie wir sie vielleicht aus London kennen, die sollen dann da auch eingebaut werden.
Und Unfälle wie der gestern zeigen ja, dass das eine gute Idee sein könnte. Vielen Dank, Elias. Das war's für heute, für diesen Mittwoch. Ich staune immer wieder, wie viele spannende Themen es in Hamburg gibt und wie tief unsere Reporterinnen und Reporter da eintauchen. Wenn ihr das in Zukunft auf keinen Fall verpassen wollt, ihr wisst es, dann abonniert gerne diesen Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Für heute vielen Dank an euch fürs Zuhören, an Angelina Lück in der Produktion und an alle, die an dieser Folge beteiligt waren. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns schon morgen wieder. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.